Herzlich willkommen zur digitalen Stückeinführung der Oper Wozzeck von Manfred Gurlitt. Vor 100 Jahren, im April 1926, wurde in Bremen die Oper Wozzeck uraufgeführt. Nicht der Wozzeck von Alban Berg, sondern der andere Wozzeck von Manfred Gurlitt. Manfred Gurlitts Oper basiert auf einem Dramenfragment von Georg Büchner und das wiederum basiert in großen Teilen auf einer historischen Kriminalgeschichte, nämlich der Geschichte von Johann Christian Wozzeck, geboren 1780 in Leipzig. Wozzeck wurde sehr jung zum Vollweisen, er hielt sich mit wechselnden Gelegenheitsjobs und als Soldat über Wasser, blieb jedoch zeitlebens arm und gesellschaftlich ausgegrenzt. 1818 kehrte er, nach Jahren beim Militär, völlig mittellos nach Leipzig zurück, wo ihn seine frühere Bekannte, die mittlerweile verwitwete Johanna Christiane Wost, unterstützte. Die beiden begannen eine Beziehung, die von Anfang an von Eifersucht und Gewalt geprägt war. Trotz verschiedener Arbeitsversuche lebte Wozzeck oft arbeits- und obdachlos. Verzweifelt und sozial isoliert geriet Wozzeck auf die schiefe Bahn. Im Frühjahr 1821 hörte er nach eigenen Angaben Stimmen, die ihn zu einer schrecklichen Tat drängten. Am 3. Juni 1821 begegnete er Johanna Wost erneut, nachdem sie ihn zurückgewiesen hatte, und erstach sie mit einem Messer. Anschließend stellte er sich der Polizei. Diese Kriminalgeschichte löste einen der ersten großen medizinhistorischen und juristischen Streitfälle aus. Vor Gericht plädierte Wozzecks Verteidigung auf Unzurechnungsfähigkeit, da er angab, seit Jahren unter Wahnvorstellungen und Stimmen im Kopf gelitten zu haben. Da Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit bestanden, wurde Wozzeck mehrfach untersucht. Zwei Gutachten erklärten ihn jedoch für psychisch gesund und schuldfähig. Er wurde zum Tode verurteilt und am 27. August 1824 öffentlich auf dem Leipziger Marktplatz hingerichtet. Er war die letzte Person, die in Leipzig öffentlich hingerichtet wurde. Der Fall entfachte in den medizinischen und juristischen Fachzeitschriften jener Zeit eine bis heute andauernde Debatte: Dürfen psychisch kranke Täter für ihre Taten juristisch belangt werden? Georg Büchner war damals 11 Jahre alt. Sein Vater war Arzt, der die Geschehnisse rund um Wozzeck, die Frage nach seiner Zurechnungsfähigkeit sowie seine Hinrichtung verfolgt haben dürfte. Und so wurde aus dem historischen Wozzeck die Vorlage für Büchners epochales Dramenfragment. Büchner interessierte dabei weniger das Verbrechen allein, sondern vielmehr die großen Fragen dahinter. Was treibt Menschen an? Wie frei ist ein Mensch, dessen Leben von Armut, Abhängigkeit und gesellschaftlicher Demütigung bestimmt wird? Büchners Wozzeck ist kein klassischer Täter, sondern ein Getriebener, ein Mensch, der unter dem Druck seiner Umwelt zerbricht. Und damit stellt Büchner Fragen, die bis heute nachhallen. Büchner hinterließ seinen Wozzeck unvollendet, als unsortierte einzelne Szenen, als er 1837 mit 23 Jahren verstarb. Dann verschwand das Werk für Jahre, wurde weder fertiggestellt noch zur Uraufführung gebracht. Der österreichische Schriftsteller Karl Emil Franzos widmete sich erst Jahre später dem Fragment und veröffentlichte es erstmals 1879 als Wozzeck, weil er Büchners Handschrift so schlecht lesen konnte. Zur Uraufführung kam das Werk erst 1913. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte ein großes Interesse an Büchner und seinem Werk, an Figuren wie Wozzeck, einem Menschen, der von den Verhältnissen der Zeit überrollt wird, eine Biografie aus einer Zeit gesellschaftlicher Instabilität, politischer Radikalisierung und sozialer Ungerechtigkeiten. Die Rezeption hat sich verändert. Heute müssen wir Maries Tod auch und vor allem als Femizid lesen. Als Tötung einer Frau durch einen Mann, der ihren vermeintlichen Verrat nicht ertragen kann. 1913 wird also Büchners Wozzeck in München uraufgeführt und Alban Berg begegnete dem Stück 1914, woraufhin er seinen Wozzeck schuf. Zwischen 1914 und 1921 arbeitete Berg an seinem Wozzeck. Uraufgeführt wurde Bergs Oper im Dezember 1925 in Berlin. Quasi gleichzeitig arbeitete aber auch noch ein anderer Komponist an der Vertonung des Wozzeck-Stoffes, nämlich eingangs bereits genannter Manfred Gurlitt. Der Komponist und Dirigent Manfred Gurlitt ist heute nahezu vergessen. 1890 in Berlin geboren, erhielt Gurlitt früh musikalischen Unterricht und entschied als Kind nach einem Wunsch von Mozarts Zauberflöte, Operndirigent und Komponist zu werden. Mit 17 Jahren wurde er Schüler Engelbert Humperdincks. Ab 1914 war er zuerst als Kapellmeister und später dann als Generalmusikdirektor am Stadttheater Bremen engagiert. Neben dieser intensiven Theaterarbeit entstanden seine ersten Opern. Nach Die Heilige wandte er sich ab 1920 Georg Büchners Woyzeck zu. Die Uraufführung seines Woyzeck erfolgte 1926 in Bremen, nur wenige Monate nach Alban Bergs Uraufführung. Es folgten die Oper Soldaten und die Arbeit an Nana, deren Uraufführung 1933 von den Nationalsozialisten verhindert wurde. Wie stand Manfred Gurlitt zum politischen Geschehen seiner Zeit? Aufgrund seiner Lebensdaten und der Ereignisse dieser Zeit ist es unausweichlich, diese Frage zu stellen. Biografin Helma Götz führt aus, dass mehrfach über Gurlitts linke Gesinnung geschrieben worden sei. Die Auswahl der Stoffe seiner Opern würde diese These unterstreichen. Doch darüber hinaus gibt es weder in Briefen noch in Tagebucheinträgen Hinweise dafür. Im Gegenteil, seine Tagebucheinträge entlarven Manfred Gurlitt als politisch eher desinteressierten Menschen, nahezu emotionslos angesichts der Schrecken des Ersten Weltkriegs. Kritik an den Geschehnissen seiner Zeit lässt sich in keiner seiner schriftlichen Äußerungen finden. Gerade diese Haltung prägte auch sein Verhalten nach 1933. Diese Jahre waren von Gurlitts anhaltendem Kampf um künstlerische Anerkennung geprägt. In der Hoffnung, durch den Besitz eines Parteibuchs politische Anpassung zu demonstrieren und seine Werke zur Aufführung zu bringen, strebte er über Jahre hinweg eine Mitgliedschaft in der NSDAP an. Dennoch wurde er wegen seiner jüdischen Großmutter aus der Reichsmusikkammer ausgeschlossen und mit einem faktischen Berufsverbot belegt. Obwohl seine Mutter durch das Offenlegen seines leiblichen Vaters die Verwandtschaft zur jüdischen Großmutter aus der Welt räumte, galt Gurlitt als Vierteljude. Seine politische Anpassung schützte ihn nicht vor Ausgrenzung. 1939 wanderte Gurlitt nach Japan aus, wo er rasch zu einer prägenden Figur des Musiklebens wurde. Er dirigierte beim japanischen Rundfunk, baute westliches Opernrepertoire auf und gründete 1952 die Gurlitt Opera Company. Seine Versuche in Deutschland wieder Anerkennung als Komponist zu finden, scheiterten weitgehend. Auch die Uraufführung seiner Oper Nana 1958 brachte nicht den erhofften Durchbruch. Manfred Gurlitt starb 1972 bei Tokio. Erst Jahre später begann man, sich wieder vorsichtig für sein Werk zu interessieren. Die Beschäftigung mit seiner Biografie zeigt einen zutiefst ambivalenten Künstler. Seine Opern handeln von sozialer Ausgrenzung, Entmenschlichung und gesellschaftlichen Konflikten, während er selbst politisch weitgehend indifferent blieb. Zurück zu Gurlitts Woyzeck. Zunächst zur Handlung. Der einfache Soldat Woyzeck lebt mit Marie und ihrem nicht ehelichen Kind in großer Armut. Um an Geld zu kommen, dient Woyzeck seinem Hauptmann. Immer wieder wird er von düsteren Visionen heimgesucht, die er seinem Freund Andres mitteilt. Marie leidet unter der Armut, in der sie und ihr Kind leben müssen, und lässt sich immer wieder auf die Avancen des Tambourmajors ein. Nachdem er wieder einmal bei Marie war, hinterlässt er glitzernde Ohrringe. Woyzeck ahnt, dass Marie ihn betrügt. Immer wieder ist er öffentlicher Demütigung ausgesetzt, diesmal durch den Doktor und den Hauptmann, die ganz genau zu wissen scheinen, wie sich ein guter Mensch so zu verhalten habe. Außerdem stellt Woyzeck sich dem Doktor gegen Geld als Versuchsobjekt für Erbsenexperimente zur Verfügung. Woyzecks Eifersucht wächst. Nachdem er Marie Schroff damit konfrontiert hat, überredet er Andres, mit ihm ins Wirtshaus zu gehen, weil er dort auch Marie vermutet. Im Wirtshaus bestätigt sich Woyzecks Verdacht. Er entdeckt Marie mit dem Tambourmajor tanzen und alles wälzt sich in Unzucht übereinander. Oder war doch alles nur ein düsterer Traum? Der Tambourmajor macht kein Geheimnis aus seiner Begierde nach Marie und protzt auch vor Andres damit, was Woyzeck von Andres erfährt. Marie hat dunkle Vorahnungen, sie flüchtet sich in Bibeltexte. Woyzeck geht zum Krämer und erwirbt ein Messer. Später verteilt er seine Habseligkeiten an Andres. Nachts trifft er Marie an einem Teich, Marie fürchtet sich, Woyzeck ersticht Marie. Später stellt er fest, dass er das Messer am Tatort vergessen hat und kehrt zurück, um das Messer zu holen und sich das Blut abzuwaschen. Dabei ertrinkt er im Teich, während im Ort der Mord an Marie öffentlich wird. Maries Kind bleibt allein zurück. Gurlitts Vertonung des Büchner-Stoffes besitzt ihre ganz eigene künstlerische Qualität. Das Werk nähert sich dem Stoff stärker über den Text. Die Musik ist intim und lässt dem Kammerspiel Raum, sich zu entfalten. Gurlitt zollt dem fragmentarischen Charakter der literarischen Vorlage Tribut, indem er die Szenen als 18 Einzelszenen nebeneinander stellt. Die Textzeile »Wir arme Leut« wurde für Gurlitt zu einem musikalischen Leitmotiv, das seiner Oper wie ein Motto eingeschrieben ist. Er selbst formulierte, er wollte den Schmerz zum Leitmotiv machen. Für die Inszenierung von Georg Heckel war dabei entscheidend, Wozzeck nicht als Opferfigur zu lesen, sondern auch Fragen nach Verantwortung und freiem Willen sichtbar zu machen. Deshalb richtet die erweiterte Erzählung der Kinder den Blick auf eine nächste Generation. Für diese Perspektiverweiterung haben wir Gurlitz' Oper mit ausgewählten Passagen aus Alban Bergs drei Bruchstücke aus der Oper Wozzeck ergänzt bzw. umrahmt. Wir arme Leut kann nicht als Fazit, als Rechtfertigung für den brutalen Mord an einer Frau stehen bleiben. Die angeprangerten Verhältnisse schützen uns nicht davor, Verantwortung für unser Tun zu übernehmen. Die Ausstattung von Timo Dendler und Ocarina Peter präsentiert uns eine kalte, reduzierte Welt. Dominierende Elemente sind Metall in Form von Gitterrosten, die eine Schräge bilden, sowie Wasser. Die Schräge bestimmt dabei immer wieder die Körperlichkeit der Inszenierung. Kaum jemand bewegt sich durchgehend sicher oder mühelos auf diesem besonderen Untergrund. Das Wasser wird im Verlauf der Handlung immer stärker zu einem zentralen Element und verdichtet sich zum Ort von Gewalt und Untergang. Marie wird am Teich ermordet, Wozzeck selbst verliert schließlich im Wasser sein Leben. Zugleich wirkt das Bühnenbild wie ein nüchterner Versuchsaufbau. Der offene Raum ermöglicht das schnelle Aneinanderreihen der kurzen Szenen von Gurlitz' Oper und erinnert zugleich an ein Experimentierfeld, in dem die Figuren beobachtet, vorgeführt und ihren Bedingungen ausgeliefert werden. Darüber hinaus bietet der Bühnenaufbau die Möglichkeit, das Oldenburgische Staatsorchester unter der Leitung von Vito Cristofaro auf der Bühne hinter der Schräge zu positionieren und dadurch das Bühnengeschehen, die Worte Büchners in der musikalischen Gestaltung von Manfred Gurlitt, so nah wie möglich an das Publikum heranrücken zu lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Anna Neudert.